Ja, es freut mich, dass ich wieder ein Start bei euch sein darf. Ich habe vorher gesagt, das letzte Mal sei ich da oben gestanden. Aber das hat ja mit dem zu tun, dass man besser Führung sieht. Ich bin so flexibel, dass ich überall stehen kann. Es freut mich, dass wir international durchmischt sind und dass ich jetzt Schriftdienste predige. Dass es nicht am Schluss heisst, es wäre schon nicht schlecht gewesen, ich hätte nicht obwaldnerisch walliserdeutsch vermischt mit euch geredet. Ja. Also ich habe jetzt die Aufgabe, über das Evangeliumsgespräch und wie es dazu kommt, zu reden. Der zweite Teil ist eben am Mittwochmorgen. Da freue ich mich zuerst mal grundsätzlich aufs Frühstück. Und nachher haben wir noch eine Stunde Zeit, das zu vertiefen. Das wird hochspannend sein, weil ich persönlich überzeugt bin, ich bin jetzt 61, dass man 10 Jahre nach oben und 10 Jahre nach unten einen relativ guten Wirkungskreis hat, Einfluss hat. Und die Altersstruktur wird immer grösser werden in Zukunft. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur Stuhlsitzer sind in den Gemeinden, sondern dass wir Menschenfischer sind. Und dazu braucht es Anleitung, weil Jesus ihnen den Jüngeren schon damals, den 20-Jährigen, gesagt hat, oder noch jünger, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und er hat sie unterstützt, begleitet, ist mit einem guten Vorbild vorausgegangen und so hat es funktioniert. Ich war vor 10 Jahren oder noch etwas mehr mit einem Pastorenteam in den USA, in Saddleback bei Rick Warren. Das ist eine der größten Gemeinden, die es gibt in der westlichen Hemisphäre. Es gibt in anderen Teilen der Welt viel größere Gemeindenetzwerke, als wir es da im Westen zelebrieren. Und es ist mir etwas aufgefallen. Ich bin von diesem Hauptpastor sehr beeindruckt gewesen, Rick Warren. Er hat gesagt, er sei dann, als alles so gewachsen ist und groß geworden ist, in die Stille gegangen, in die Wüste, da hat er nicht weit von dort, und hätte ihm Gott Folgendes gezeigt. Lieber Rick, kümmere dich um Menschen, und ich werde die Gemeinde bauen. Man könnte denken, wenn alles so groß und so mega ist und wir so Meta, dann hat das ja einen Sog, eine Wirkung. Das sind das alles Selbstläufe. Das geht alles von alleine, wenn man einen gewissen Stand erreicht hat. Klar hilft das ein wenig. Aber was er uns gesagt hat, kümmere dich um Menschen und ich werde, also Jesus, die Gemeinde bauen. Oft ist es umgekehrt. Wir wollen Gemeinde bauen und machen das immer besser und kümmern uns am Schluss nicht mehr für Menschen. An der Spitze der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde, stand ein Menschenfischer und ein Menschenhirte, nämlich Petrus. Also ihr spürt, ich komme schon in Wallung, wenn ich über diese Thematik spreche. Ich denke, da liegt Rick Warren auf der Linie des eigentlichen Gemeindebauers, der uns vorausgeht, nämlich Jesus Christus. Und was hat er zu diesem Petrus gesagt und zu den Jüngern? Ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich die Gemeinde, die Ekklesia, bauen, die Herausgerufenen. Die haben alle einmal das Evangelium gehört, dass es ihnen durch Mark und Bein gegangen ist. Und dann sind sie zu Nachfolgern von Jesus geworden. Weshalb sage ich das? Gottes Methode sind Menschen, nicht Kirchtürme. Wenn es Erweckung gibt, müssen bei uns die Kirchen vollgestopft werden, auch die Kirchtürme mit wiedergeborenen Menschen. Das ist Gottes Ziel und Absicht. Gottes Methode sind Menschen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch und er baut seine Gemeinde Mensch für Mensch. Das ist ganz wichtig. Es menschelt in den Gemeinden. Ihr seid ja alles Menschen, die hier sitzen. Also wir sind auf Kurs. Wie er das Haupt, das angestellt hat, sehen wir in den Evangelien. Da trifft er sich oder der Nikodemus mit ihm bei Nacht zu einem Gespräch, was die Leute nicht sehen sollen. Die Frau am Jakobsbrunnen, die haben wir vorhin eingeblendet gesehen, oder der Zachäus oder der reiche Jüngling. Mit diesen hat er Einzelunterredungen geführt. Das waren alles geführte Situationen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, das war in diesen 3,5 Jahren, als Jesus auf der Erde lebte. Und nachher ist etwas ganz anderes losgegangen. Wenn du das denkst, hast du dich gewaltig geirrt. Was mir aufgefallen ist, nach seiner Auferstehung hat er diese Methode durch die Apostel, mit den Diakonen, mit den Otto-Normalverbrauchern in den Gemeinden fortgesetzt. Nach der Auferstehung setzt sich diese Methode weiter um. Denken wir nach der Auferstehung, er begegnet der Maria Magdalena. Und das, was sie belastet und kaputt gemacht hat, diese Dämonen, von denen hat er sie befreit. Und Thomas, der Zweifler, auch den hat er in einer Einzelunterredung aufgeklärt. Oder die beiden Emmaus-Jünger, bei denen hat er sich eingeklinkt. Das ist Jesus und das ist der auferstandene Jesus und das ist das Haupt der Gemeinde Jesu Christi. Jetzt stelle ich eine Frage, die ihr vielleicht noch gar nie gestellt habt. Wo hat Jesus das eigentlich gelernt, wie er es gemacht hat? Hä? Wir denken oft, weil er Jesus war, hat er das nie gelernt. Er konnte das einfach, ist ja klar, gell? Aber dem ist auch nicht so. Beim Spaziergang von Jerusalem nach Emmaus, also nach der Auferstehung, sehen wir, wie er auf die Fragen der beiden verzweifelten Jünger eingegangen ist. Die haben ihm ja noch gesagt, am Anfang haben sie ihn ja gar nicht erkannt, ob er der Einzige ist, der in Jerusalem war, der nicht weiß, was geschehen ist am Karfreitag. Dabei war er die Hauptperson. Also das ist ja auch noch mit Humor verbunden, die ganze Geschichte. Er wendet dabei die Gesprächsmethode an Jesus, welche er als Teenager gelernt hatte. Als er mit 12 Jahren im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutierte. Da sehen wir diesen Teenie. Hä? Ein 12-Jähriger, das ist fantastisch. Und dort heißt es dann in Lukas 2, 36 und 37, er hörte ihnen zu, diesen weisen Männern. Und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Aber bevor er Antworten geben konnte, hat er zugehört und Fragen gestellt. Und das ist der wichtigste Schlüssel bei einem Evangeliumsgespräch. Der wichtigste Schlüssel grundsätzlich im Umgang mit Menschen. Er hat ihnen nicht die Fragen beantwortet, die sie überhaupt nicht gestellt haben. Er hat zugehört, hineingehört. Und dann ist er darauf eingegangen. Er war ja auch voll Weisheit und Erkenntnis. Also, das hat er damals gelernt. So hört er auch hier zu bei den beiden Emmaus-Jüngern, die da Dinge verhandelten miteinander, und fragte sie, stellte Fragen. Und dann fing er an bei Mose, bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Heiligen Schrift von ihm gesagt war. Das war ein Bibelunterricht vom Feinsten. Er dauerte vielleicht 2 Stunden von Jerusalem nach Emmaus. Wir waren da schon dort. Kann man das sehr gut beobachten, dieser Spaziergang, 10 Kilometer. Und damals war der Durchschnitt der Laufgeschwindigkeit 5 Stundenkilometer. Also da kann man sich das ein wenig vorstellen. Das ist nicht unwesentlich. Das ging nicht über die Schnellbleiche. Wir wissen ja schon alles und du bist dumm, sondern wir müssen das heraushören. Und Jesus leitete noch etwas für seine Mission aus dem Alten Testament ab, für seine Lebensmission. Das steht in Jesaja 50, Vers 4. Das ist ein sogenanntes Gottesknechtslied, das auf den Messias hindeutet. Da heißt es, der Herr, also Jahwe, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit den Müden, den depressiv Verstimmten zur rechten Zeit, das heißt Kairos, zu reden weiß. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger, und das ist ein Lernender, hört. Das steht schon im Alten Testament. Er ist Jude, Jesus ist vom Judentum geprägt. Und natürlich von der Schrift im Besonderen. Und hier sehe ich etwas ganz Wichtiges für unseren Dienst. Der neue Tempel im neuen Bund, der ist mobil, so wie du da bist. Das ist der neue Tempel des Heiligen Geistes. Und der hat 2 Ohren. Und er hat nur einen Mund. Also wir sind optimal ausgerüstet, konzipiert. Können jetzt mal alle Kirchen und Kirchtürme vergessen. Die eigentliche Kirche im Neuen Testament besteht aus Menschen, aus dem Tempel des Heiligen Geistes. Und den müssen wir einsetzen und nicht von irgendetwas träumen. Also zwei Ohren. Mit einem hören wir auf Gott und mit einem Ohr hören wir auf die Menschen. Und mit einem Mund sprechen wir zu ihnen. Hörte zu und gab Antworten. Das ist sein Konzept. Und jetzt, mit welcher Strategie gehen wir heute ans Werk? Ich sage jetzt nicht das Negative, sondern ich gehe gleich ins Positive. Finde heraus, wo die Person auf ihrer Reise zu Gott steht und arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen, um dieser Person zum nächsten Schritt zu verhelfen. Jüngerschaft fängt schon vor der Umkehr zu Gott an. Ich zeige das hier für euch als Gesamtgemeinde, aber auch für den Einzelnen ist das sehr wichtig. Wir sind ja in einem Ganzen, in einem Netzwerk eingebaut, in dem Leib Christi. Und ihr seht hier, hier ist das Kreuz. Und hier alles ist vor dem Kreuz und all das andere ist nach dem Kreuz. Der Jüngerschaftsprozess fängt hier an, bei einem Menschen, der noch von Gott abgewandt ist. Durch einen Kontakt oder irgendwo ein Buch oder was er hört, kehrt er sich um, er stellt Fragen und irgendwann ist er einen Schritt vor Jesus. Und da müssen wir ihm helfen, wenn er dort ist, die Grenze zu überschreiten. Dann nimmt er Jesus, das ist Jesus der Rote, nimmt er Jesus an als Retter. Das zweite Ja ist Jesus als Herr. Sonst glauben wir nur, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Aber viele glauben nicht, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden. Die Herrschaftsfrage wird dann gelöst. Und hier ist Jesus der Auftraggeber. Also wir sehen hier von einem Gott abgewandten zu einem Gott hingewandten Menschen. Das ist unsere Herausforderung. Und darüber hat Jesus und haben die Apostel gesprochen. Bevor Live on Stage, hier war die auch voll dabei, angefangen hat, war ja das Bibel, VIP Bible, das Johannesevangelium mit einer suchenden Person zu lesen. Aber die muss man zuerst finden, gell? Das ist eben immer die Herausforderung. Und dann haben wir auch, meine Frau und ich, gebetet. Dann hat er uns jemand gezeigt, der schon einige Zeit so in die Gemeinde kam, haben sie gefragt und die hat sehr gerne Ja gesagt. Und dann kam das erste Treffen und sie hat uns so überrascht, wo es darum ging, die Jesus aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Kam etwas in Bewegung. Da hat sie eine Lebenslast, eine tiefe Belastung in ihrem Leben, konnte sie aussprechen und hat schon am ersten Mal vom Konzept her, hätte sie erst später sich entscheiden sollen, aber Gott ist ja eben größer als wir. Und jetzt haben wir aber auch in der Zeit in Sempach, diese haben wir schon 15 Lektionen mit ihr, so alle drei Wochen treffen wir uns zum Essen und dann eine gute Stunde Lektion. Und diese Person ist überaus dankbar. Und wie es der Effekt ist, dass wir selber viel lernen. Nicht nur die andere, sondern wir selber kommen wieder an die Basis hinein, was abgeht beim Menschen, wenn sie den ersten Schritt zu Jesus tun. Wir überfordern grundsätzlich die neuen Nachfolger von Jesus, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir nicht bereit sind, eins zu eins da Schritte zu tun. Bevor ich jetzt an eine Geschichte entlang noch gehe, wo ihr das exemplarisch seht, was da abgegangen ist, auch nach der Zeit von Jesus, ist für uns wichtig, dass ihr seht, dass wir zuerst immer Kundschafter sein müssen und dann Botschafter. Bei jedem Gespräch von Jesus sieht man das. Er hat diese Person ernst genommen, hat ausgekundschaftet mit Fragen, wo sie steht, was sie bedrückt. Und dann ist er eingestiegen. Der ist meisterhaft, unser oberster Chef. Also zuerst immer Kundschafter und dann Botschafter. Die erste Person, als die Apostel und Paulus und sein Team europäischen Boden beschritten haben in Philippi, Apostelgeschichte 16 kann man schauen, da sind wir alle fasziniert, dass die Lydia zum Glauben gekommen ist.
Aber da heißt er, als er hinkam, Apostelgeschichte 16, 13, wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Wir Evangelikale überlesen das. Ja, das haben sie Zeit verbracht in der Stadt. Das ist sicher eine schlechte Stadt gewesen und so weiter. Wir blieben aber einige Zeit in der Stadt. Das ist wesentlich. Das ist nicht unwesentlich. Sie haben dann die Anknüpfungspunkte, wo sich von Gott vorbereitete Menschen getroffen haben, am Brunnen außerhalb der Stadt, war für sie der Einstieg. Und darunter war diese Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, glaube ich. Ja, stimmt. Und zu der predigte er, Gott hat ihr die Ohren auf, dass sie hörte, dann das Herz und als drittes das Haus. Und sie ließ sich taufen und sie wollte die Apostel und das Team nicht ziehen lassen. Da haben sie ihr Fundament gegeben. Und das ist typisch für Europa. Wenn der erste Schritt nach Europa nach diesem Prinzip abgelaufen ist, ist es auch im Jahr 2018 die Linie, auf der der Heilige Geist seine Spuren legt. Und nicht, dass wir denken, das war damals so und heute ist alles anders. Klar ist es alles anders. Aber wir wenden oft auch alles andere an, als das, was uns Jesus in der Schrift eigentlich zeigt und vorgelebt hat. Wir müssen dann die Folgen auch tragen. Aber jetzt gehen wir wieder positiv ans Werk. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich zwischendurch zu emotional werde. Aber es ist tief in mir hineingelegt und auch geboren worden, dass ich mit großer Freudigkeit über diese Thematik spreche. Und ich danke euch, dass ich zu euch kommen darf. Der Mensch des Friedens. In Lukas 10 heißt es, das ist Jesus Leib, Lukas Evangelium, sagt er zu seinen Nachfolgern, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Das ist Oikos, der ganze Beziehungsraum dieser Menschen gemeint. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und jetzt ist es wichtig, das ist die Jesus-Strategie, seine Jünger übernahmen sie und ich will erklären, wie das heute möglich sein kann. Die Frage ist, wer ist so ein Mensch des Friedens? Wie erkenne ich ihn und wie finde ich ihn? In Philippi mussten sie auch suchen. Sie blieben einige Zeit in der Stadt. Dann sind sie auf Lydia gekommen. Das war der Schlüssel. Sie sind nicht wie Verstörte durch die Stadt gelaufen und haben Traktate herumgeschmissen. Also das darf man ja machen, aber das muss jeder geführt sein. Ich konzentriere mich auf eine andere Methode. Also hier ist es wichtig, dass wir das herausfinden. Ein Mensch des Friedens ist jemand, der darauf vorbereitet ist, die Botschaft vom Reich Gottes zu hören. Der ist offen. Unser Gebet sollte lauten, Herr, lass mich heute, oder ich bin ein wenig barmherziger, diese Woche oder in dieser Adventszeit ein Mensch des Friedens treffen und schenke mir den Mut, dieser Person von dir zu erzählen. Fang einmal so an zu beten. Das ist dann eine Person, oder es kann auch ein Ehepaar sein. Und wie erkennen wir solche Personen? Ich denke, ich habe das. Eben, wer ist so ein Mensch des Friedens? Das ist jetzt ja wichtig. Wie erkenne ich ihn und wo finde ich ihn? Ich habe jetzt hier nicht einfach zwei, drei Punkte und dann klappt es. Das geht nicht. Wir haben es mit Menschen zu tun. Und der Heilige Geist ist auch noch sehr wesentlich in dieser Angelegenheit. Also, wie erkenne ich solch eine Person? Er wird dich willkommen heißen. Er wird dir zuhören und er wird dich auch unterstützen. Er nimmt das Evangelium dann an und er hat das Anliegen, dass das verbreitet wird. Das sind dann oft auch gute Sponsoren, die das Anliegen auch auf diese Weise fördern. Ein Mensch des Friedens ist bereit, ist bereits von Gott vorbereitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken oft, alle sind zu, wollen nichts hören und dann wird es schwierig. Ein Mensch des Friedens ist von Gott vorbereitet, dich zu einem ganz speziellen Zeitpunkt zu treffen. Das ist oft auch spannend, ich habe schon Dinge erlebt, ich kann es aus Persönlichkeitsschutz diese Namen einfach nicht so sagen. Das ist zu einer völligen Unzeit, trifft man sie, wie Jesus die Frau am Mittagszeit, wo es heiß ist, als die da am Brunnen war. Es hat keinen Sinn, wenn wir versuchen, Türen zu öffnen, die Gott nicht schon geöffnet hat. Sogar bei diesem Auftrag ist Jesus mitten dabei. Er macht den Hauptteil dieser Arbeit. Und unsere Aufgabe ist es, durch unser Leben mit offenen Augen und offenen Ohren zu gehen und darauf zu achten, was der Heilige Geist uns aufträgt. Haben wir in einer Leistungsgesellschaft und Fastfood-Gesellschaft noch Zeit, auf das zu hören? Das ist eine ganz verrückte Fragestellung. Da, wo wir jetzt umgezogen sind nach Sempach, sind einige Leute neben uns, ist ein junges Paar, sympathisch, kommt auf einem Innerschweizer Kanton, das hat mich auch gefreut. Und die sind einfach umgänglich. Es gibt ja Leute, die hat man gleich gern. Hä? Habe ihnen einmal Erdbeeren geschenkt von der Ostschweiz, von der Schwiegertochter. Und wie gesagt, im Juli gingen wir nach Israel, weil ein Sohn von uns dort verheiratet ist und das zweite Großkind. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, sie war auch schon mal in Israel und das Shashuka-Essen hätte sie gern. Und jetzt im September war dann Andreas und seine Frau und die Carmel da. Und dann haben wir sie eingeladen. Und ich habe natürlich nicht schon am Anfang in der ersten Begegnung meine ganze Munition verschossen. Die sollen ein wenig spannend sein, wer ich bin oder wer wir sind. Wir müssen auch Geduld haben. Und dann waren sie beim Essen dabei. Und dann hat der Sohn, der war noch evangelistischer als ich, also hat dann einfach erzählt und so. Gut, oder? War spannend. Und da spürte ich an der Reaktion, sie haben es nicht einfach zugemacht. Jetzt sind sie daran, uns dann wieder mal einzuladen für eine Urner-Spezialität. Ja, das ist spannend. Aber jetzt muss man Geduld haben. Aber es ist vermutlich ein Kind des Friedens am Aufwachen. Und dann sind wir Botschafter. Wer euch hört, hört mich. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott vermahnt durch uns. Lasst euch vermahnen mit Gott. Wir können diese Aufgabe nicht an irgendeine Organisation delegieren. Das ist unsere Kernaufgabe. Als seine Botschafter vertreten wir die Interessen des Himmels auf dieser Erde. Wir sind seine Stellvertreter, denn er hat unter uns den Dienst und das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Es ist eben auch ein Dienst, ein Dienen mit dem Wort an den Menschen. Und jetzt kommt, muss ich schauen, in 10 Minuten das gut durchzubringen, aber das ist so spannend, dass sie die Zeit vergessen werden. Wir sind ja dann Kinder des Kairos, der göttliche Zeitpunkt und nicht nur Chronos. Chronos ist Zeit, die abläuft und nicht mehr aufhört und so. Oder zu schnell läuft. Diese Geschichte, wir lesen jetzt nicht den ganzen Text, die Bibel haben können, das bei sich aufschlagen, Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Das ist die Begegnung von Philippus. Da war Diakon und Evangelist, der ist sehr sympathisch für mich, und begegnet dem Finanzminister aus Äthiopien. Oft brauchen wir diese Geschichte, wenn eine Taufe angesagt ist, ist das ein ganz hilfreicher Text, über Taufe zu sprechen. Aber wir sprechen jetzt über ein Kind des Friedens und wie es zu diesem Andocken und diesem Anknüpfungspunkt kommt. Und hier sehen wir es, dass sich die Linie von Jesus über die Apostel, dann Evangelisten in der Urchristenheit durchgezogen hat. Es gibt ja nichts Besseres. Das heißt hier, Gott macht den Anfang. Auch in dieser Geschichte geht der Impuls von Gott aus und erreicht jemand von seinem Bodenpersonal.
Wir müssen einfach erreichbar sein als Bodenpersonal. Philippus. Er erklärt ihm nicht alles hinter sich und für sie. Apostelgeschichte 8, 26. Steh auf und geh nach Süden. Auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Ganz gefährlicher Ort heute. Die öde ist. Und er stand auf und ging. Menschen, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind, hören nicht nur auf ihn, sondern gehorchen ihm auch. Gott macht den Anfang. Damit steht und fällt so vieles. Es ist Gottes Zuerstliebe, die den Anfang setzt und uns nachgeht, um uns wirbt, damit wir sein Evangelium annehmen und sein Eigentum werden. Dann das Nächste. Gott segnet den Gehorsam. Er stand auf und ging. Philippus gehorchte sofort. Er hat ihm nicht gesagt, ich habe jetzt nicht so Freudigkeit. Es gibt ja so fromme Floskeln, die Katastrophe sind. Was wäre, wenn Philippus in einen Sitzstreik getreten wäre? Es ist nötig, dass wir im Hör- und Auftragsbereich Gottes leben. Wir haben eigentlich immer Picke-Dienst. Auch wenn wir frei haben, haben wir Picke-Dienst. Und wenn es piepst, sollten wir reagieren. Sonst wird Gottes Fortsetzungsgeschichte unterbrochen. Es ist und bleibt Gottes Strategie, dass er uns als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für diesen Auftrag einspannen will. Dieses Anliegen ist Chefsache. Es ist der hohe Priester Jesus. Er ist der Herr der Ernte und er bittet im hohen priesterlichen Gebet. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist Jesus' Strategie. Und wir müssen nicht irgendetwas herumdoktern und erfinden. Es bleibt immer noch dieser Weg. Also, wir gehen hier weiter. Gott bereitet die Menschen vor. 27, 28. Gott weiß, wer ich bin, wo ich lebe, wie ich unterwegs bin, was mich antreibt und umtreibt. 27. Und sie, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, Finanzminister und mächtiger Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun reiste er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Das ist jetzt spannend. Aber Gottes Wirken durchbricht oft unsere Hindernisse, denn Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Er war durch seinen Job mehr als ausgefüllt, dieser Kämmerer. Aber er war nicht erfüllt. Die über 2000 Kilometer lange Pilgerreise nach Jerusalem zeigt etwas von seiner ungestillten Sehnsucht nach Gott. Der hatte Kohldampf nach Gott. Als besonders teures Souvenir kaufte er sich eine Schriftrolle. Und auf der Heimreise war er in diese Lektüre hinein vertieft. Dieser Mann ist der Beweis für das Wort, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem lasse ich mich finden. Und dieses Loch im Herzen kann nicht durch Vergnügen, keinen Menschen und keine Religion oder Ideologie ausgefüllt werden. Und jetzt im Vers 29, phänomenal. Der Geist aber sagt, er hat so eine App im Ohr gehabt, der Geist aber sagte zu Philippus, geh hin und halte dich zu dieser Kutsche oder Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sagte, verstehst du auch, was du liest? Hörte und fragte. Und er wusste natürlich sofort, dass der nicht der Blick liest, sondern die Schrift. Also es ist auch noch wichtig, wir müssen uns auch hier aufrüsten, dass wir dann, wenn wir etwas hören, dann auch bereit sind, da einzusteigen und nicht sagen, ich weiß gar nicht, was Jesaja ist und wo kommt er überhaupt her und so. Aber das ist unsere Situation. Also geh zu diesem Wagen, da bewegen sich nicht nur die Räder, sondern das Herz.
und bleib in seiner Nähe. Welch ein wichtiges Wort. Um einen weisen Umgang mit Außenstehenden zu haben, müssen wir sie kennen und verstehen. Um das tun zu können, müssen wir Zeit mit ihnen verbringen. Der Heilige Geist hat überaus viel Taktgefühl. Er ist eine von Gott arrangierte Situation, die wir da vor uns haben. Der göttliche Zeitpunkt Kairos ist da und so findet er dieser Mann, dieser offene Mann, durch die Erklärung des Evangeliums Rettung. Philippus findet einen Anknüpfungspunkt, weil er zuhören konnte und den Mut aufbrachte zu fragen, verstehst du auch, was du liest? Das ist der Schlüssel, wie auch heute Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Was sind Zeichen von einer solchen offenen Situation? Er heißt uns willkommen, habe ich am Anfang gesagt. Es heißt dann hier, er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Das Evangelium muss auf einer vertrauten Beziehungsschiene kommuniziert werden. Aber wir wollen eben alles immer viel schneller, aber das geht nicht. Diese Philippus-Dienste sind sehr wichtig, um anderen Menschen zu helfen, ihre Entscheidung für Jesus vorzubereiten. Die Bereitschaft, dem sensiblen Hören, gute Begleitung und konkretes Anleiten führen früher oder später zur Schwelle, zur Eingangstür ins Reich Gottes. Wie das ganz konkret auch heute geschieht. Gottes Wort öffnet das Herz. Den Finanzmann bewegen Fragen zum Text aus Jesaja 53. Das war der Abschnitt. Da ist die Rede von einem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht auftut. Philippus aber tut den Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium. Das ist fantastisch. Er dachte, ja, spricht der Prophet von sich selber oder von einem anderen? Und Philippus wusste, der ist ja schon gekommen, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt, und konnte ihm diesen Jesus vorstellen. Das ist gewaltig. Und dieses Wort zeigt, woher der Glaube kommt. Der Heilige Geist öffnet die Heilige Schrift und weist zentral auf Jesus als dem Lamm Gottes, was der Welt Sünde hinweggetragen hat, hin, die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufhebt und überbrückt. Als Evangelist proklamiert er, er ist gekommen und ist jetzt da. Das ist die frohe Botschaft. Die Strafe, die ich verdient hätte, hat er auf sich genommen und in seinen Wunden sind wir geheilt. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Und das konnte dieser Finanzier hören, dass ein anderer bezahlt hat, was er mit seinen Batzeli nie bezahlen könnte. Auf diese bereits vollendete Tatsache wollte er reagieren und konkret sie annehmen. Und das ist eben noch nicht fertig. Gott will, dass ich mich taufen lasse. Das ist hier ganz spannend. Vers 36. Was hindert's? Er sah Wasser, ihr seht das noch ein wenig da unten. Wasser, und da sagt er, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Es gab kein Hindernis mehr, nur eine Voraussetzung. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann kann es geschehen. Und dieser Kämmerer zeigte Reaktion. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Darauf lässt sich ein kurzes Taufseminar, ein Examen mit Glaubensbekenntnis ableiten. Er ließ die Kutsche anhalten und sie schritten zur Tat. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Finanzminister, und er taufte ihn. Wie kam diese Lebensveränderung zum Ausdruck? Vers 39. Und er zog seine Straße fröhlich. Er hat bei der Migrol-Tankstelle aufgetankt. Weißt du, was das heisst, Migrol?
mit Gott rollt's. Mit Gott rollt's. Das ist der Sinn. Der hat einen neuen Sprit bekommen. Hä? Das ist wichtig. Das ist in unserem Angebot. Er wechselte die Spur und zwar von der Verliererstraße auf die Siegesstraße. Was haben wir gelernt? Menschen sind von Gott vorbereitet. Der Heilige Geist macht mich für Gottes Auftrag verfügbar und bringt so den Menschen mit Gott in Verbindung. Das, was ich hier noch zwei Fragen gehabt hätte über Gesprächseinstieg, also all das Technische, das wir gerne lernen, ist dann am Mittwochmorgen. Natürlich fahren wir da weiter. Ich schließe ab hier mit dem Gebet, dass ich den Kairos nicht verpasse. Wir werden ruhig darüber. He? Lieber Herr Jesus Christus, du bist unser Haupt, unser Erlöser und du bist der Herr von der Ernte. Und zeige sie in dieser Woche oder in dieser Adventszeit ein Mensch vom Frieden, dass der Weg mit uns kreuzt. Gib mir Mut und Weisheit, dieser Person danach auch von dir zu erzählen. Schenk uns geöffnete Ohren auf dich und auf Menschen. Und dass wir euch gute Fragen stellen und abgestützt auf dem, was die Leute bewegt, euch von dir her Antworten geben. Schenk, dass wir Liebhaber werden von der Schrift. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. An uns selber, aber auch an diesen Menschen, die du vorbereitet hast. Amen.